denkt, wenn all der Ruhm derer zu Ende ist, die sich wichtig gemacht haben, wird der Ruhm des Herrn durch alle Ewigkeiten andauern. Es ist etwas Gewaltiges, dass Menschen hier auf Erden schon einen Vorgeschmack der Herrlichkeit haben dürfen, die wir einst schauen werden. Der Herr hat ja versprochen, die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen und ich werde mich euch offenbaren. Und wem er sich offenbart, der ist von der Erde losgerissen. Wir sind noch in dieser Welt, aber es hält uns nichts mehr fest. Wir sind gelöst. Und wer es noch nicht ist, der wird's bald sein. Gott sorgt dafür, dass manche Dinge schief laufen, dass nicht alles so geht, wie wir es haben möchten, und dass wir bei uns selber sagen, Mensch, lass doch all den Krampf hier, Herr, hole uns in deine Herrlichkeit. Manchmal muss das so sein. Und wir beginnen mit Gott zu rechten und sagen, Herr, ja, warum musste dieses oder jenes sein? Auch wenn wir es jetzt nicht wissen, eines Tages werden wir es erfahren, dass es gut gewesen ist, dass wir vielleicht nicht das Ansehen und den Job und all die Dinge ganz hoch oben für uns verbuchen konnten. Ganz einfach deshalb, weil der Herr uns einen demütigen Weg führen wollte, wird er manche Dinge geschehen lassen, die uns zur Demütigung gereichen. Und das sage ich euch schon jetzt. Wer noch nicht gedemütigt wurde, der wird's noch werden. Da brauchen wir uns gar keine Sorge zu machen. Wer noch nicht die nötige Demut oder Demütigung vor dem Herrn erfahren hat, die zur völligen Zubereitung und zur Vollendung der Brautgemeinde nötig ist, der wird sie bald erfahren. Denn die Zeit ist nahe gerückt und das Kommen des Herrn steht vor der Tür und der Abschluss all der Dinge, die Gott sich vorgenommen hat, muss jetzt in Kürze geschehen. Deshalb wollen wir unser Augenmerk stets auf den Herrn richten, nicht murren und nicht klagen und nicht verzagen, sondern einfach wissen, Herr, du machst keinen Fehler. Wie du führst, will ich folgen. Manchmal ist es schwer. Mit dem Verstande könnten wir rechten und sagen, Herr, denen geht's gut, denen geht's besser und so weiter. Warum muss gerade mir dieses und jenes widerfahren? Ich sage noch einmal, auch wenn wir es hier nicht alles ergründen können, es kommt der Tag, wo wir dankbar sein werden, dass der Herr solche Wege mit uns gegangen ist, die uns dienlich waren, gedemütigt zu werden und unsere Hoffnung ganz allein auf ihn zu setzen. Ich möchte heute Vormittag über einige Bibelstellen sprechen, mit oder über den Gedanken, dass wenn Gott etwas Heilsgeschichtliches geschehen lässt, dass dann Dinge geschehen, die übernatürlich sind. Und gerade im Hinblick darauf, dass der Dienstbruder Brenhems so übernatürlich war, dass er eben in eine andere Welt versetzt wurde und dass er von Gott in einer ganz besonderen Weise gebraucht werden konnte. Es war darauf zurückzuführen, dass er sagen konnte, am 7. Mai 1946 gegen Abend kam der Engel des Herrn und hat mir dies und das gesagt. Ich möchte heute aus der Heiligen Schrift nachweisen, dass Gott einen Weg mit der Gemeinde geht, der übernatürlich begonnen hat und übernatürlich vollendet werden wird. Ich möchte gleich mit der Offenbarung, dem ersten Kapitel, anfangen. Und um auch das gleich zu sagen, ich beziehe mich auf das Reden des Herrn in unserer Mitte, wo es heißt, ihr seid es, die Engel Wort gehört haben. Das ist eigentlich der Anlass, weshalb ich jetzt darüber sprechen möchte. Aus Offenbarung lese ich von Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Bälde geschehen soll. Und er hat es durch die Sendung seines Engels, seinem Knechte Johannes, durch Zeichen kundgetan. Wenn Paulus das Evangelium predigt, wenn er über Geistesgaben spricht, wenn er vom Abendmahl schreibt, von der ersten Auferstehung, von all den lehrmäßigen Dingen, dann lesen wir von einer solchen Begebenheit nicht. Aber wenn es um das prophetische Wort, um die Offenbarung der Geheimnisse Gottes, um das, was heilsgeschichtlich mit der Gemeinde geschieht, geht, dann lesen wir sehr oft und sehr schnell von den übernatürlichen Dingen, die Gott in der Gemeinde und die er seinen Knechten hat zuteil werden lassen. Als Johannes auf die Insel Patmos kam, sandte Gott einen Engel zu ihm, der ihm alles kundgetan hat, durch Zeichen, durch die Visionen, die verschiedenen Bilder, die er gesehen hat, verstand er nicht. Aber der Engel, der zu ihm gesandt wurde, hatte die Aufgabe, ihm Aufschluss darüber zu geben. Ich möchte auch gleich das Wort aus dem Alten Testament lesen, damit ihr wisst, dass das die Art und Weise ist, in der Gott solche Dinge geschehen lässt. Aus Daniel, dem 8. Kapitel, lese ich Vers 15 und 16. Als nun ich, Daniel, das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, sah ich plötzlich einen mir gegenüberstehen, der wie ein Mann aussah. Dann hörte ich eine Menschenstimme über dem Ulai laut rufen, Gabriel, erkläre diesem da das Gesicht. Ihr könnt es weiterlesen, aber wir merken hier, worum es geht. Daniel sieht ein Gesicht, er versteht es nicht und plötzlich ist Gabriel da und hat den Auftrag, um ihm das Gesehene zu erklären und die Bedeutung desselben zu geben. Wir lesen etwas Ähnliches in Daniel 9 von Vers 20. Während ich so noch redete und betete und meine Sünde sowie die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein Flehen für den heiligen Berg meines Gottes vor den Herrn, meinen Gott, brachte. Während ich also noch mein Gebet verrichtete, kam der Mann Gabriel, den ich früher schon in dem ersten Gesicht gesehen hatte, eilends auf mich zugeflogen um die Zeit des Abendopfers. Er wollte mir Aufklärung geben und redete mich mit den Worten an. Daniel, schon jetzt bin ich hergekommen, um dir zum richtigen Verständnis zu verhelfen. Als du zu beten begannst, erging ein Gotteswort und ich bin gekommen, um dir Auskunft zu geben, denn du bist ein besonders geliebter Mann. So achte nun auf das Wort, damit du die Offenbarung genau verstehst. Das waren die Worte, die Gabriel an Daniel richtete. Er hatte einen Auftrag, ihm das zu zeigen und kundzutun, was er im Gesichten sah, aber nicht verstand. Vielleicht sollte ich einiges heute Morgen über den Dienst Bruder Brenhams sagen, dass wir es besser verstehen können. Ihr wisst, dass der Engel des Herrn zu ihm kam und ihm den Dienst, den er hatte, erläuterte und dass er mit ihm darüber sprach, was in dieser Zeit geschehen sollte. Der Engel, der mit ihm redete, erwähnte das Beispiel des Herrn Jesus mit der Frau am Brunnen. Der Engel, der mit ihm redete, erwähnte das Beispiel, als Philippus Nathanael zu Jesus geführt hatte und der Herr mit ihm sprach, und noch andere Beispiele aus dem Dienste Jesu, die wir in den Evangelien aufgeschrieben finden, um Bruder Brenhem eigentlich den Dienst mit der Gabe der Unterscheidung, mit der Gabe der Offenbarung, überhaupt um ihm den Dienst zu erläutern, der in Zusammenhang mit dem Sehen der Visionen und der Ausführung des prophetischen Teiles stehen würde. All diese Dinge sind ihm von dem Engel gesagt worden, der zu ihm kam. Ich weiß, dass wir als Menschen, die zu Kirchen und Freikirchen gehören, zwar wissen, was in der Bibel geschrieben steht, aber dass wir nie davon gehört haben, dass solches in der Zwischenzeit geschehen ist. Aber Gott hat sich ja nicht geändert. Es ist nur ein Beweis, wenn wir hören, dass in dieser Zeit dasselbe geschehen ist, dass Gott um seine Sache, um sein Volk bemüht ist und dass er dieselben Möglichkeiten hat, um in dieser Zeit das Gleiche zu tun. Wir werden sehen, dass das Neue Testament eigentlich mit übernatürlichen Dingen begonnen hat. Und dann kommen wir zurück zur Offenbarung, um dann zu sehen, weshalb uns hier gesagt wurde, ihr habt Engelwort gehört. Wenn wir, ob mit Matthäus oder mit Markus, mit Lukas beginnen wollten, überall können wir nachlesen, in welch einer Weise der Herr seine Weisungen gegeben hat, als die Zeit kam, in der sich Gottes Wort erfüllen musste. Um die Dinge alle dicht aneinandergereiht zu haben, lasst uns Lukas Kapitel 1 aufschlagen und hier von Vers 8 einige Gedanken hervorheben. Es steht hier geschrieben, da begab es sich einst, als er, also Zacharias, nach der Ordnung seiner Abteilung den Priesterdienst vor Gott zu verrichten hatte, dass er nach dem Brauch der Priesterschaft durch das Los dazu bestimmt wurde, in den Tempel des Herrn zu gehen und dort das Rauchopfer darzubringen, während die ganze Volksmenge draußen zur Stunde des Rauchopfers dem Gebet oblag. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Bei seinem Anblick erschrak Zacharias und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet hat Erhörung gefunden und deine Frau Elisabeth wird Mutter eines Sohnes werden, dem du den Namen Johannes geben sollst. Du wirst Freude und Jubel darüber empfinden und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und berauschendes Getränk wird er nicht genießen, und mit Heiligem Geist wird er schon von Geburt an erfüllt werden. Vielleicht muss ich hier unterbrechen, um euch zu sagen, was wir jetzt hier hören und was wir jetzt hier lesen, ist Engelwort, ist das, was Zacharias gehört hat aus dem Munde des Engels, der ihn besucht hat, als er dort in der Stunde des Gebets im Tempel den Dienst verrichtete und sein Flehen vor das Angesicht Gottes brachte. Wir hören noch weiter, was der Engel gesagt hat. Viele von den Söhnen Israels wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er ist es, der vor ihm einhergehen wird, im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter den Kindern wieder zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten zu führen, um dem Herrn ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Soweit haben wir jetzt Engelwort gehört. Und wenn wir feststellen, wie genau dieser Engel hier, der nun zu ihm gesprochen hat, die Dinge formulierte, um das prophetische Wort so haarscharf und genau zitierte, das für jene Zeit zutraf, und zwar auf den Dienst des Johannes. Dann heißt es hier im 18. Vers, da sagte Zacharias zu dem Engel, wie soll ich das für möglich halten? Ich selbst bin ja ein alter Mann und meine Frau ist auch schon betagt. Da antwortete ihm der Engel, ich bin Gabriel, der vor Gottes Angesicht steht, und ich bin gesandt, um zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu verkündigen. Doch nun vernimm, du wirst stumm sein und nicht reden können, bis zu dem Tage, an dem diese meine Verheißung sich erfüllt, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die zu ihrer Zeit in Erfüllung gehen werden. Auch das ist wieder Engelwort. Wir sehen also, dass Gott die Möglichkeit hat, hier auf Erden in einer übernatürlichen Weise zu reden. Wir sehen, dass der Engel nicht nur gesprochen hat, sondern dass auch Zacharias gefragt hat und dass der Engel wieder antwortete. Es war ein Gespräch, wie wir es hier einer mit dem anderen führen könnten. Jetzt müssen wir uns natürlich in die Lage der Schriftgelehrten versetzen, als sie plötzlich hörten, dass ihr Kollege Zacharias eine übernatürliche Sache mit Gott erlebt hat. Dann waren sie außer sich und haben mit Bestimmtheit sagen können, Zacharias, wir hatten viel Vertrauen zu dir und wir waren froh, dich zu haben. Wir kennen uns ja all diese Jahre hindurch, aber seit dem Tage, seitdem du hier von einem Engel sprichst, der zu dir sprach, mit dem du gesprochen hast, und von einer Verheißung, von einem Sohn, von der Kraft des Elia, von dem Geist des Elia, dem Herrn vorhergehen, die Herzen zu bereiten und so weiter. Das wird wohl nicht ganz stimmen, denn das wird unsere Aufgabe sein. Aber seht, Gott hat Wege und Mittel, um mit seinem Volke zu reden. Und wenn ein Engel des Herrn spricht, der wird uns nicht sagen, was wir kochen oder backen sollen. Er wird uns sagen, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Wenn Gott redet, dann ist das wichtig, dann hat das eine Bedeutung, dann müssen wir darauf hören, und alle sind gesegnet, die begreifen können und die es glauben können, dass der Herr in einer übernatürlichen Weise mit den Menschen reden kann. Wenn heute jemand sagen würde, der Engel Gabriel hat mit mir gesprochen, dann könntet ihr es den Leuten doch am Gesicht ansehen, als was sie euch von dem Augenblick an betrachten würden. Sie ergreifen die Flucht und sagen, diese Menschen spinnen, jetzt reden sie nicht nur von besonderen Dingen, die Gott ihnen geoffenbart hat aus seinem Worte, jetzt ist sogar ein Engel bei ihnen gewesen und hat ihnen dies oder das gesagt. Aber wir müssen da vorsichtig sein. Ehe wir etwas sagen, müssen wir stille werden und die Schrift durchforschen, um zu wissen, was Gott bereits in der Vergangenheit getan hat, wenn übernatürliche Dinge von heilsgeschichtlicher Bedeutung ihre Erfüllung zu finden hatten, hat der Herr in einer übernatürlichen Weise zu seinem Volke gesprochen und hat ihnen die Weisung gegeben. Dieses hier, was wir vorgelesen haben, war das, was der Engel Gabriel dem Zacharias gesagt hat. Es war keine verschwommene Sache. Er brauchte nicht zu raten, wo der Engel stand und was er sagt. Er sagte, er stand auf der rechten Seite des Brandopferaltars. Er wusste den gesamten Zusammenhang haargenau und konnte ihn wiedergeben nach Wort und Begebenheit, was da geschehen war. Es war also keine Ungewissheit in dem, was in jener Zeit vor sich gegangen ist. Merkt euch dieses. Das ist der Anfang der Gnadenzeit, der Anfang des neuen Bundes, der Anfang der Verwirklichung all dessen, was Gott vor Grundlegung der Welt geplant, was er im Alten Testament den Propheten geoffenbart und kundgetan hat. Das ist der Anfang von dem, was Gott zur Erfüllung gebracht hat im Laufe der neutestamentlichen Gemeinde. Das Erste, wovon wir lesen, ist die übernatürliche Rede oder Begebenheit oder das Erlebnis, dass diejenigen, die einen direkten Anteil an dem hatten, was Gott gemäß seinen Worten in der Zeit getan hat, hatten. Und dieses übernatürliche Erlebnis, wir können nachher gleich weiterlesen, aber um diesen Gedanken abzuschließen, selbst Zacharias hatte Mühe, das zu glauben. Er sagt, wie soll das geschehen? Ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Wie soll das möglich sein? Er hätte in dem Moment göttlich denken sollen. Aber seine Gebete waren erhört. Er hat es nicht fassen können, nicht allein aus Unglauben, sondern er war vielleicht so überwältigt, dass er es einfach nicht begreifen konnte, dass dieses gerade mit ihm oder mit seiner Frau geschehen sollte. In jedem Fall hat der Engel zu ihm gesagt, weil du nicht geglaubt hast, bleibe stumm bis zu dem Tage, an dem die Verheißung ihre Erfüllung findet. Wenn alle, die nicht glauben, stumm bleiben würden, dann wäre viel Unheil gespart unter den Gläubigen. Wenn alle, die nicht glauben, stumm bleiben könnten, bis zu dem Tage, an dem sich erfüllt, was der Herr geredet hat, dann wäre das sehr schön. In unserer Mitte und unter allen Gläubigen, dann gäbe es nämlich gar nichts, über das man verschiedener Meinung sein könnte, weil ein jeder seine Meinung für sich behalten würde und mit dem Munde nicht aussprechen könnte. Aber wer glaubt, der darf reden. Und deshalb schreibt Paulus nachher, ich glaube und deshalb rede ich auch. Wenn wir hier weitergehen im Lukas Kapitel 1, dann steht gleich hier vom 26. Vers, Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die mit einem Manne namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Die Jungfrau hieß Maria. Als nun der Engel bei ihr eintrat, sagte er: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Vers 30. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Merkt ihr, worum das Ganze geht? Das Gnade finden vor Gott. Noah hatte Gnade vor Gott gefunden. Mit ihm konnte der Herr in einer übernatürlichen Weise reden. Mit ihm konnte er seinen Bund aufrichten. Ihm konnte er sein Wort und seine Verheißung geben. Auf ihn konnte er sich verlassen. Er wusste, mein Knecht Noah hat kein eigenes Programm. Er wird tun, was ich ihm sage. Er wird ausführen, was ich ihm gebiete. Weshalb? Gott hatte dieses Vertrauen in Noah hineingesetzt. Hier heißt es von Maria, und auch das bitte ich zu beachten. Hier hören wir wieder Engelwort. Und Engelwort ist im Zusammenhang mit der Verheißung und der Erfüllung des prophetischen Wortes, das Gott gegeben hat. Und es gibt nur zwei direkt prophetische Abschnitte in der Zeitspanne der neutestamentlichen Gemeinde. Das eine oder die eine Zeitspanne war am Anfang der neutestamentlichen Gemeinde und die zweite ist am Ende der neutestamentlichen Gemeinde. So wie sich am Anfang viele Weissagungen erfüllten und biblische Prophetie ihre Erfüllung und Bestimmung gefunden hat, so ist es jetzt am Ende der Gnadenzeit, dass viele der Weissagungen, die im Worte Gottes geschrieben stehen, jetzt ihre Erfüllung finden. Und deshalb lesen wir nicht im 2., 3., 4., 5. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert, dass irgendwie übernatürliche Dinge dieser Art geschehen sind. Aber das Ende muss dem Anfang wieder gleich werden. In derselben Weise, wie Gott begonnen hat, in derselben Weise bringt er sein Werk zur Vollendung. Ob das den Menschen passt, ob sie es glauben oder nicht glauben, danach wird keiner gefragt. Gott hat einen Plan, den bringt er zur Ausführung. Hier spricht der Engel Gabriel weiter zu Maria im 34. Vers. Oder beziehungsweise sie spricht dann zu ihm. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das möglich sein? Ich weiß doch von keinem Manne. Da gab der Engel ihr zur Antwort: Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das von dir geboren werden soll, Gottes Sohn genannt werden. Und nun vernimm, Elisabeth, deine Verwandte, ist ebenfalls trotz ihres hohen Alters mit einem Sohn gesegnet und steht jetzt schon im sechsten Monat. Sie, die man unfruchtbar nennt, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Damit schied der Engel von ihr. Wir sehen auch hier, dass eine Unterhaltung stattgefunden hat. Der Engel Gabriel sprach, was er zu sagen hatte. Maria fragte, was sie zu fragen hatte. Und der Engel gab ihr die Antwort. Ich sage noch einmal, wenn man heute von einem solchen Erlebnis berichten würde, dann machten die Menschen hinter demjenigen drei Fragezeichen und würden meinen, so weit ist das jetzt mit ihm gekommen, dass er jetzt langsam durchdreht und zu spinnen beginnt. Aber dem ist gar nicht so. Und ich glaube, dass alle Menschen, die uns kennen, und das darf ich heute Morgen hier sagen, als jemand, der Bruder Branham gekannt hat, der mit ihm im Auto gefahren, der mit ihm an einem Tisch gegessen hat und in den Versammlungen gegenwärtig war, Bruder Branham war ein Mensch wie jeder von uns. Er saß am Steuer und hat gefahren, ich saß daneben, oder er erzählte etwas, über das andere sehr schnell heiteren Sinnes geworden sind. Er war ein Mensch wie jeder andere, hat gegessen und getrunken, wie wir alle, geschlafen und ist den Dingen des Lebens nachgegangen. Aber wisst ihr, seit dem Tage, seit der Zeit, wo er von dem übernatürlichen Erlebnis berichtete, ihr kennt ja die Lebensgeschichte, dann kam der Dr. Davis zu ihm und sagte, hör mal, was ist jetzt mit dir los? Was meinst du überhaupt, wer noch auf dich hören wird und wer kommen wird, um eine Predigt über solche Dinge anzuhören? Und er sagt, wenn Gott mich sendet, dann wird er mir Leute schicken, die mich hören werden. Ich kann das, was ich erlebt habe, nicht leugnen. Und so sehen wir, dass Menschen, die übernatürliche Dinge mit Gott erleben, plötzlich von allen anderen verlassen sind, dass sie hinausgestoßen werden, weil die Menschen menschlich gesonnen sind und das Übernatürliche nicht in sich aufzunehmen vermögen. Aber der Herr schenkt uns Gnade in diesen letzten Tagen. Für mich ist das eine sehr einfache Sache. Derselbe Herr, der einen Engel zu Zacharias sandte, der ihn zu Daniel sandte, ja zu verschiedenen Zeiten im Alten und im Neuen Testament, selbst ein Paulus kann berichten, als die Schiffkatastrophe war, er sagte, in dieser Nacht stand der Engel des Herrn bei mir und hat mir gesagt, keiner von euch wird sein Leben verlieren, seid alle guten Muts, euch wird gar nichts passieren. Die Leute hätten dann sagen, ja Mensch, ein Engel des Herrn bei dir, wir alle sind auch im Schiff gewesen, das Schiff ist ja gar nicht so groß, warum hast du uns den Engel nicht eben vorgestellt, damit auch wir kurz mit ihm sprechen können? So geht das nicht. Man muss die Dinge Gottes respektieren. Die Ungläubigen haben kein Auge dafür. Sie haben kein Verständnis dafür. Und wenn der Herr sogar einen von den Toten aufstehen lassen würde, damit er zu ihnen spricht, würden sie es nicht glauben können. Aber Gott hat Menschen auf Erden, die von Herzen glauben können. Und ich kann das wirklich glauben. Ich habe nicht einmal, nicht einen Augenblick daran zweifeln brauchen, dass derselbe Herr in dieser Zeit dasselbe getan hat. Und ich sage noch einmal, wenn es um lehrmäßige Dinge geht, dann braucht nicht ein Engel des Herrn zu kommen. Geht es aber um den prophetischen Teil der Heilsgeschichte, da kann der Lehrer sich auf den Kopf stellen und er wird die Geheimnisse Gottes allein durch Lesen nicht ergründen. Sie müssen ihm von Gott geoffenbart werden. Und das war und ist die Art und Weise, in der Gott von Anfang an geredet hat. Schon zur Zeit, als Sodom und Gomorra zerstört werden sollen. Es kamen drei Männer zu Abraham. Das eine war der Herr selber und das andere zwei Engel, die dann gemäß 1. Moses 18 und dann 1. Moses 19, Vers 1, gingen die beiden nach Sodom hin, um Lot herauszuholen aus Sodom. Natürlich, wer nicht das glauben kann, was in der Bibel geschrieben steht, der wird auch nicht glauben können, was Gott in dieser Zeit getan hat. Ich habe dieses nur vorgelesen, damit ihr wisst, dass das Neue Testament mit übernatürlichen Dingen, die Gott auf Erden getan hat, begonnen hat. Dass übernatürliche Dinge im Himmel sind, das wissen wir alle. Aber derselbe Gott, der nun seine Boten im Himmel hat, der hat auch seine Boten auf Erden. und er kann die Boten vom Himmel schicken, um mir etwas zu sagen, damit seine Knechte auf Erden wissen, was sie zu sagen haben. Das ist immer möglich. Denken wir an die Ankündigung. Ja, ihr werdet sagen, muss man da ein besonderer Mensch sein? Nein, eben gerade nicht. Denn wenn ihr etwas Besonderes seid, dann wird er gar nichts mit euch machen. Alle Menschen, die meinen, dass sie etwas Besonderes sind, haben noch nie etwas Besonderes erlebt. Aber Menschen, die wissen, dass sie nichts Besonderes sind, sie bitten Gott auch nicht, Herr, vielleicht wäre es schön, wenn du uns einen himmlischen Besuch schenken möchtest, dass wir glauben können. Nein, wir glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Dazu brauchen wir nicht erst einen Besuch aus der Herrlichkeit. Aber wenn es dem Herrn gefällt, dann schickt er jemanden und dann geschieht's. Wir sehen, die Hirten waren auf dem Felde und plötzlich geschieht etwas. Sie werden umleuchtet von himmlischer Herrlichkeit. Und der Engel spricht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Ja, was war das denn? Haben sie damit gerechnet? Waren sie etwas besonders, vielleicht fromm, mit eingezogenem Nacken, dass sie haben gedacht, der Herr wird irgendetwas vor... Nein, sie waren, wie sie waren, ohne etwas Besonderes zu sein. Aber in ihrem Herzen haben sie auf den Trost Israels gewartet. Und der Herr hat's ihnen wissen lassen. Und es steht geschrieben, dass der Engel des Herrn zu ihnen sprach. Lukas Kapitel 2, es ist immer noch in der nächsten Nähe hier. Hier heißt es von Vers 8. Nun waren Hirten in derselben Gegend auf freiem Felde und hielten in jener Nacht Wache bei der Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie gerieten in große Furcht. Der Engel aber sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn wisset wohl, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird, denn euch ist heute ein Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids, und dies sei das Erkennungszeichen für euch, ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott priesen mit den Worten, Ehre sei Gott in Himmelshöhen und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Ihr wisst ganz genau, dass diese Geschichte zu Weihnachten in allen Kirchen wohl gelesen wird. Aber wenn ihr heimlich in die Gedanken derer schauen könnte, die sie vorlesen, um zu wissen, ob sie glauben, was sie gelesen haben, dann fürchte ich ganz, ganz sehr, dass nur wenige übrig geblieben sind, die heute noch glauben können, was in der Bibel geschrieben steht. Aber die Gläubigen, sie glauben von ganzem Herzen, dass es genau so geschah, wie wir es hier lesen. Die Hirten waren auf dem Felde, das können wir uns alle vorstellen. Plötzlich des Nachts erschien die Herrlichkeit des Herrn. Und ihr wisst, die Herrlichkeit des Herrn, das könnt ihr im Propheten Hesekiel oft nachlesen, ist die Lichtausstrahlung des lebendigen Gottes. Wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint, dann ist das eine Fülle von Licht. Und in diesem Licht waren plötzlich nun die Hirten. Sie waren mit in das Himmlische hineingenommen und hörten die Bekanntmachung. Siehe, euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und als diese Ankündigung gegeben wurde, waren schon der ganze himmlische Chor anwesend. Da brauchte man nicht lange sagen, Moment mal, Hirten, jetzt wird der himmlische Chor singen. Der brauchte nicht erst aufgerufen zu werden, als die Ankündigung fertig war. Stimmten sie alle mit ein und haben den Lobpreis dem lebendigen Gott gesungen, hier auf dieser Erde. Der Himmel hatte sich heruntergeneigt, die Herrlichkeit Gottes war hier. der Lichtglanz seiner Majestät, und der Engel sprach, die Hirten hörten, und die himmlischen Heerscharen sangen und lobpriesen Gott. Wem wollt ihr das heute noch sagen? Sucht einen Menschen auf der Straße, der in unseren christlichen Ländern noch solches glauben kann. Die Zeiten sind alle vorbei. Der Abfall ist da und die Menschen können nicht mehr glauben, weil diejenigen, die auf dem Podium und auf der Kanzel standen, haben selber nicht geglaubt. Es ist ihnen geraubt worden im Seminar, was sie vorher noch hatten. Über die Dinge wollen wir hier nicht sprechen, aber wir glauben, dass Gott Menschen auf Erden hat, die zur gegebenen Zeit und Stunde einen Anteil an dem übernatürlichen Wirken Gottes haben, das hier auf Erden vor sich geht. Was nützte uns jetzt aber, wenn wir wüssten, was am Anfang des neuen Bundes geschah, wenn wir nicht wüssten, was Gott in dieser Zeit getan hat? Und ich möchte in diesem Zusammenhang nur daran erinnern, als Bruder Brenhem am 31. Dezember 1962 die Vision erzählte, als er die Wolke der Herrlichkeit Gottes und die sieben Engel, die darin erschienen waren, sah und der Gemeinde ankündigte, dass etwas Übernatürliches geschehen wird. Und dann zog er nach Arizona und am 28. Februar 1963 müssen plötzlich Zeitungen und Wochenmagazine berichten, hoch oben am Himmel war eine lichte Wolke, ohne dass irgendwo, und wer je in Arizona war, der weiß, dass der Himmel blau ist. Und dass da keine Wolken sind, Brüder, wir waren da. Es gibt keine Wolken dort, es sei denn, man sieht sie zur Regenzeit, und das ist ganz, ganz selten. In jedem Fall, selbst auf der Aufnahme, die wir zur Verfügung haben, ist ein blauer Himmel gezeigt. Nur eine lichte Wolke. Und Bruder Brenhem ist dort auf dem Berge. Und die Wolke kommt herab und er ist eingehüllt in diese Wolke. Er sieht die sieben Engel in Form einer Pyramide. Und er sagt, der am extremsten zu meiner Rechten, also ihn anschauend, das wäre von ihm gesehen, zu seiner Linken gestanden hat, der letzte von ihnen, weil sie ihn ja ansahen. Da sagt er, der hat mich überhaupt nicht aus dem Auge gelassen, der schaute mich stets an. Der letzte von ihm, er hat die Engel genau beschreiben können und das, was ihm gesagt wurde. Und wir sehen das Angesicht des Herrn in der Wolke, als sie sich erhob und dann wieder zur Herrlichkeit zurückgegangen ist. Dann, als die Wissenschaftler gefragt haben, was es war, hat der Engel des Herrn, Bruder Brenhem, gesagt, sage ihnen nichts darüber, denn für sie ist es nicht bestimmt und sie werden es nicht verstehen. Unser einer würde denken, ach, wenn solch ein Erlebnis ist, dann müsste man es der Presse geben, dass sie alles schreiben, und dass sie berichten von dem, was geschehen ist. Die berichten über alles, nur nicht über etwas Göttliches. Denn das Göttliche ist ihnen ein Dorn im Auge. Und wenn sie darüber berichten, dann mit 100 Fragezeichen in 100 Sätzen. So sieht die weltliche Berichterstattung aus. Und manchmal auch die Berichterstattung der Frommen, die mit den übernatürlichen Dingen auch nichts anzufangen wissen. Nun zurück hier zur Offenbarung. Hier sind einige wichtige Dinge, die wir zu beachten haben, jetzt so kurz vor dem Kommen des Herrn, in Anbetracht der Dinge, die auf übernatürliche Weise in der Gemeinde und auch durch die Gemeinde geschehen. Wir haben festgestellt, als Johannes auf die Insel Patmos kam, sandte der Herr einen Engel zu ihm, um ihn durch Zeichen, durch Erklärungen, alles das klar zu machen, was er in Visionen sah. Jetzt aber, um direkt zu dem Begriff zu kommen, ihr habt Engelwort gehört, müssen wir zu Kapitel 14 und zwar zum 6. Vers kommen. Offenbarung Kapitel 14, beginnend mit dem 6. Vers. Dann sah ich einen anderen Engel hoch oben mitten am Himmel fliegen, der den Bewohnern der Erde und allen Völkerschaften und Stämmen, Sprachen und Völkern eine ewig gültige Heilsbotschaft zuverlässig zu verkündigen hatte. Wir bleiben hier erstmal stehen. Hier wird von einem Engel gesprochen, der hoch oben am Himmel dahin fliegt, und seine Aufgabe ist es, allen Völkern, Sprachen und Nationen das ewig gültige Evangelium zu verkündigen. Habt ihr schon jemals einen Engel am Himmel fliegen sehen, der den Bewohnern der Erde das Evangelium verkündigt hat? Merkt ihr, worum es geht? Hier wird am Himmel deutlich gezeigt, was auf Erden geschehen muss. Wir gehen gleich noch weiter. Ich möchte nur, dass ihr das Bild bekommt. Die Dinge, die Johannes im Himmel sah, sollten auf Erden geschehen. Ihr braucht nur Kapitel 12 zu lesen. Und hier steht, ich sah, Moment, vielleicht soll ich es euch vorlesen. Es steht hier von Vers 1. Es erschien dann ein großes Zeichen im Himmel, ein Weib, das mit der Sonne überkleidet war und so weiter. Johannes sah die Dinge im Himmel, weil er gemäß Offenbarung 4, gleich Vers 1 und 2, die Stimme hörte, komm herauf hierher, ich will dir zeigen, was hernach geschehen soll. Und sogleich geriet er durch den Geist in Verzückung. Er sah den Thron Gottes. Er sah die 24 Ältesten, er sah die vier Lebewesen, er sah den, der auf dem Throne saß, er sah den Regenbogen, er sah all diese Dinge im Himmel. Weil er nun in den Himmel hinaufgenommen wurde, sah er all diese Dinge, selbst hier den Drachen und so weiter, er sah all diese Dinge im Himmel, die in der Tat hier auf Erden geschehen und vor sich gehen. Wenn nun geschrieben steht, dass ein Engel oben am Himmel flog und allen Bewohnern der Erde ein ewig gültiges Evangelium zu verkündigen hatte, dann bedeutet das nicht, dass wir jetzt darauf zu warten haben, dass nicht mehr Menschen, sondern ein Engel hier das Evangelium verkündigen soll. Das geht nicht. Wir brauchen nur zu Matthäus 24 zu gehen. Und da steht geschrieben, dass allen Völkern das Evangelium zu einem Zeugnis gepredigt werden wird. Und dann wird das Ende kommen. Bevor das Ende kommen kann, musste das ewig gültige Evangelium, wie es den Aposteln und Propheten aus Gnaden geoffenbart wurde, noch einmal verkündigt werden. Und wir kommen gleich noch auf die weiteren Dinge hier zu sprechen. Und ihr werdet sehen, dass im Grunde genommen diese drei aufeinanderfolgenden Engelbotschaften geknüpft sind mit Offenbarung 18 und dass diese Botschaft jetzt zusammengefasst wurde in dieser Zeit, um noch einmal allen Völkern, Sprachen und Nationen das zu sagen, was ihnen von Gott aus gesagt werden musste. Wir lesen weiter, Kapitel 14, Vers 7. Hier steht, er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn gekommen ist die Stunde seines Gerichtes. Und betet den an, der den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Merkt ihr, hier geschieht etwas, weil die Stunde des Gerichtes Gottes nahe gekommen ist. Die Stunde des göttlichen Gerichts kann erst kommen, wenn das ewig gültige Evangelium allen Völkern, Sprachen und Nationen verkündigt worden ist. Aber in diesem Zusammenhang wird schon angekündigt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn gekommen ist die Stunde seines Gerichts. Aber ehe die Gerichte Gottes diese Erde treffen, muss die Brautgemeinde Jesu Christi hinweggenommen werden, denn es steht geschrieben, wir sind nicht für das Zorngericht bestimmt, sondern dazu, dass wir die Seligkeit ererben sollen. Also hier in diesem Zusammenhang ist schon das Gericht in Aussicht gestellt, das hereinbrechen wird von Gott aus. Weiter steht's von Vers 8. Hinter ihm kam ein anderer, zweiter Engel, der rief, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das alle Völker vom Glutwein seiner Unzucht hat trinken lassen. Wir merken, dass es hier um das große Babylon geht, von dem wir in Kapitel 17 lesen, wenn wir es kurz eben betrachten wollen. Kapitel 17 eigentlich von Vers 1. Aber lasst mich hier dieses Babylon, das als Weib beschrieben wird, also eine christliche Kirche ist, ganz kurz betrachten. Das Weib war in Purpur und Scharlach gekleidet, mit Gold und Edelsteinen und Perlen reich geschmückt. In ihrer Hand hielt sie einen goldenen Becher, der mit Gräueln und mit dem Schmutz ihrer Buhlerei gefüllt war. Und auf ihrer Stirn stand ein Name geschrieben, ein Geheimnis, Groß Babylon, die Mutter der Buhlerinnen und der Gräuel der Erde. Also dieses Weib, das in Scharlach und Purpur, das mit Gold und Edelsteinen reich geschmückt ist, und man braucht das keinem mehr zu sagen, man braucht nur in die Schatzkammern dort zu gehen, um das Gold, um die Edelsteine, um die Perlen, um Purpur und alles zu sehen. Die genaue Beschreibung, wie man sie hier in der Heiligen Schrift findet, dass es dort genauso zu finden ist, wie es hier ausgesprochen wird. Dieses Weib wird dann am Schluss nicht nur Babylon, sondern Groß-Babylon genannt. Man merkt ja, wenn zum Beispiel irgendwo, wenn eine Stadt Berlin besteht, zuerst ist es Berlin. Und wenn dann all die herumliegenden Kreise mit einverleibt werden, dann ist das plötzlich Groß-Berlin. Wisst ihr, was das hier zu sagen hat? Dieses Weib ist die Mutter all der Dirnen und Buhlerinnen der Erde. Das eine ist die große religiöse Macht. Und das andere all die kleinen religiösen Mächte. Und wenn all diese Dinge unter einen Hut gebracht werden, dann ist es nicht nur Babylon, dann ist es Groß-Babylon. Dann haben sie nämlich alles unter einem Hut und können dann verfahren, wie sie wollen. Man darf an dieses alles gar nicht denken. Sonst müsste man auf die Straßen hinausgehen und es hinausschreien, so laut man schreien könnte, was auf die Menschheit noch in dieser Generation zukommt. Aber wie der Prophet Jesaja gesagt hat, wer glaubt unsere Predigt und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Wir als Kinder Gottes haben die Gnade gefunden, um das prophetische Bild und den Verlauf dieser Dinge in dieser Zeit zu sehen. Also dieses große Babylon später ist das Babylon von vorher. Und es heißt, Babylon ist gefallen. Der wird gleich bald vom Zornwein Gottes trinken, der ungemischt im Becher seines Zornes hergestellt ist und wird mit Feuer und Schwefel
vor den Augen der heiligen Engel und vor dem Lamm gepeinigt werden.
Ihr seht also, worum es hier geht in diesen drei Engelbotschaften, und ihr werdet merken, dass das eigentlich die Zusammenfassung der Endzeitbotschaft ist. Erstens die Lehre der zwölf Apostel, das wahre, von Gott gegebene Evangelium, das ewig gilt, noch einmal der Gemeinde des lebendigen Gottes zu bringen und allen Völkern und Sprachen zu predigen. Jetzt liegt es an jedem Einzelnen, was er mit diesem göttlichen Angebot macht. Das zweite ist, dass ein Engel die Ankündigung gibt, das große Babylon ist gefallen. Und wir alle wissen, was über Babylon eigentlich vorausgesagt wurde, sogar in der Heiligen Schrift. Vielleicht sollen wir es kurz vorlesen aus dem 18. Kapitel. Hier wird ja geschrieben von der Üppigkeit und all den Dingen. Und damit könnten wir eigentlich schon gleich mit Kapitel 18 von Vers 1 beginnen, um zu wissen und zu begreifen, was unter dem Begriff Engelbotschaft, die wir gehört haben, zu verstehen ist. Das, was wir jetzt aus Offenbarung 14 von Vers 6 gelesen haben, hat nicht ein Evangelist oder ein Prediger hier auf Erden verkündigt. Das war eine direkte Anordnung des lebendigen Gottes im Himmel, und dass dieses, was dort im Himmel schon angekündigt wurde, hier auf Erden ihre Verwirklichung finden musste. Wenn wir jetzt hier aus Kapitel 18 lesen, dann heißt es: Danach sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der eine weitgehende Macht erhalten hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Er rief mit mächtiger Stimme: Gefallen, gefallen ist das große Babylon. Merkt ihr, dass Offenbarung 18 mit Offenbarung 14 genau übereinstimmt? Und dass in Offenbarung 17 die Beschreibung des großen Babylon ist, und dann später die direkte Ankündigung, und nicht nur Ankündigung, sondern schon die Bekanntgabe, das große Babylon ist gefallen und ist zur Behausung von Teufeln, zur Unterkunft aller unreinen Geister und zur Unterkunft aller unreinen und verabscheuten Vögel geworden. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken, und die Könige der Erde haben mit ihr gebuhlt, und die Kaufleute der Erde sind durch ihre maßlose Üppigkeit reich geworden. Wir brauchen hier über religiöse und politische Macht gar nicht zu sprechen, die zusammengefasst wurde, und man kann es immer wieder neu verfolgen, wohin die Wege der prominenten Politiker führen. Und wenn sie noch nicht prominent sind und es werden wollen, dann wissen sie genau, wohin sie zu fahren haben. Und ich denke jetzt nur, aber es passt ja gar nicht hierher, an mancherlei Begebenheiten. Hier sehen wir aus dem Zusammenhang heraus, was Gott am Himmel angezeigt hat und in welch einer Weise diese Verkündigung hier auf Erden stattfinden musste. Jetzt kommt aber das Wort, das wir von Bruder Brennan immer und immer wieder neu gehört haben. In Vers 4: Dann hörte ich eine andere Stimme aus dem Himmel rufen: Geht aus ihr hinaus, ihr mein Volk, damit ihr an ihren Sünden keinen Anteil habt und von ihren Plagen nicht mit betroffen werdet. Denn ihre Sünden haben sich aufgetürmt bis an den Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Ihr könnt später noch weiterlesen, was in diesem Zusammenhang steht. Wichtig für uns ist der Aufruf: Ihr, mein Volk,
kommet aus ihrer Mitte heraus. Und ich sage euch alle, die in dieser Zeit das ewig gültige Evangelium gehört haben, die begriffen haben, dass die Stunde des göttlichen Gerichts nahegekommen ist, dass das Ende alles Fleisches vor Gott beschlossene Sache ist. Sie haben gesalbte Augen bekommen, um zu wissen, welches das große Babylon ist, durch das alle Völker trunken gemacht wurden von dem Wein ihrer Buhlerei und Unzucht. Und sie haben die Flucht ergriffen und sind herausgekommen, weil sie alle schon fast einstürzen sahen und wussten, das ist der Augenblick, an dem wir zu fliehen haben. Ihr, mein Volk, kommet heraus aus ihrer Mitte und rühret nichts Unreines an. Die anderen, hier sind jetzt die beiden Gegensätze festzustellen. Die einen türmen, sie laufen, um ihr Leben zu retten, und die anderen kehren zurück, um ihren Tod zu finden. Ist es oder nicht?
Amen.
So ist das in dieser Zeit. Aber Gott hat ein Volk auf Erden, die Engelbotschaft gehört haben, die begriffen haben, worum es in dieser Zeit geht. Meint ihr, Gott macht leere Worte? Jedes Wort Gottes ist reine Wahrheit und ist gegeben zur Erleuchtung, damit wir alle wissen, woran wir sind. Die einen gehen hinein und die anderen kommen heraus. Es sind zwei Rufe. Der eine ruft von dort und der andere von da. Und jeder weiß, welchem Ruf er zu folgen hat. Ach, der lebendige Gott, gebe es, dass wir den richtigen Ruf gehört haben und herausgekommen sind und unseren Platz gefunden haben. Nicht in dem Babylon, sondern auf dem Berge Zion. Dort, wo Gott sich offenbart. Denn so wurde es uns gesagt, ihr seid gekommen zu der Stadt Gottes, zu dem heiligen Berge. Was war auf dem heiligen Berge? Die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit des Herrn und das Wort unseres Gottes kam da herab, wo Gott gegenwärtig war. Und hier sind wir versammelt vor dem Angesicht Gottes, äußerlich in einer Ebene, geistlich auf einem hohen Berg der göttlichen Offenbarung, wo sein Wort zu hören ist und seine göttlichen Gedanken offenbart werden. Wir haben Engelwort gehört. Wir haben's verstanden, wir haben's geglaubt und sind herausgekommen. Und wir mögen fragen, Herr, was wirst du uns dafür geben? Petrus fragte einmal, Herr, wir haben alles verlassen, was wird uns dafür? Und der Herr sagte, bei der Wiedergeburt werdet ihr auf 12 Thronen sitzen und die 12 Geschlechter Israels richten. Wir wollen gar nicht fragen, was uns werden wird. Der Herr hat uns schon gesagt, selig sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Wir danken dem Herrn für seine Gnade, dass wir in dieser Zeit leben können und wissen, dass derselbe Gott sich in derselben Weise geoffenbart hat. Derselbe, der seinen Engel zu Zacharias, der ihn zu Maria, der ihn zu den Hirten, der ihn immer wieder sandte, wenn etwas geschehen sollte, zu Daniel. Derselbe Gott des Himmels hat seinen Engel zu Bruder Brenhem gesandt. Und er sprach, ich komme aus der Gegenwart Gottes, um dir zu berichten, was jetzt geschehen soll. Ist das nicht etwas Herrliches? Unser Gott hat sein Volk in Gnaden angesehen und hat unser Elend wahrgenommen. Und hat uns geholfen am Tage des Heils und am Abend Licht gegeben, damit wir nicht in die Dunkelheit hineingehen, sondern in seinem Lichte wandeln können. Denn wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. In den drei Engelbotschaften lesen wir von dem ewig gültigen Evangelium. Wir lesen, dass das Gericht Gottes angekündigt wird. Wir lesen von dem großen Babylon. Wir lesen von dem Mahlzeichen des Tieres.
Habt ihr alle genau beachtet, worum es hier ging? In der dritten Engelbotschaft, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und sein Mahlzeichen an Stirn und Hand annimmt. Habt ihr je einen Evangelisten über diese Themen sprechen hören? Nein, und ihr werdet ihn auch nicht hören. Und wenn, dann wird er seine eigenen Gedanken äußern. Aber Gott hatte einen Propheten in unserer Zeit, der sagen konnte, das ist das Tier, das ist das Bild des Tieres und das ist die Namenszeit. Und wir wissen, woran wir sind, dank sei dem lebendigen Gott. Ich wünschte nur, dass jeder Einzelne diese himmlische Klarheit bekommen würde und dass wir alle wissen, dass unser Stand auf dem geoffenbarten Worte Gottes ist und dass wir in dieser Zeit Engelwort gehört haben. Die meisten Gläubigen hören eine Deutung über das Gleichnis heute, über jeden Gleichnis morgen. Und dann gehen sie nach Hause und sagen, ja, es war eine schöne Deutung. Das Gleichnis habe ich noch nie so gehört. Brüder und Schwestern, der Tag ist vorgerückt und die Nacht nahe herbeigekommen, wo niemand mehr wirken kann. Es geht heute nicht mehr um die leichtfertige Deutung der Gleichnisse. Heute geht es um Gottes Reden hier auf dieser Erde. Und alle Menschen, die von Gott begnadigt sind, mit denen er den Bund gemacht hat, sie hören sein Wort und sie erkennen es und sie danken dem lebendigen Gott dafür. Uns bleibt gar nichts weiter übrig. Es ist uns in den Schoß gefallen. Ich habe nichts dazu getan, um es mir zu erarbeiten und ihr auch nicht. Es ist uns von Gott geschenkt worden. Wir alle sind überrascht worden, wie die Hirten auf dem Felde. Wir saßen irgendwo und plötzlich hörten wir himmlische Musik. Plötzlich hörten wir Gesang und die Ankündigung dessen, was Gott uns für diese Zeit gegeben hat. Habt ihr dafür gebeten? Ich nicht. Habt ihr das gesucht? Ich nicht. Aber die Zeit ist erfüllt und Gott hat es uns aus Gnaden gegeben. Und jetzt hat er uns besucht, der Aufgang aus der Höhe, um in unserer Mitte zu schalten und zu walten und sich hier zu offenbaren, wie es ihm gefällt. Anders können wir es gar nicht sagen. Ich bin dankbar, ihr auch. Wir haben Engelwort gehört. Wir haben es verstanden. Wir haben es aufgenommen. Wir haben begriffen, was der Herr uns in dieser Zeit sagen wollte. Dem kann man gar nichts hinzufügen. Die Botschaft Gottes für diese Zeit ist nicht dazu gegeben, dass man darüber spricht, darüber diskutiert oder gar streitet. Wer das noch tut, hat noch gar nichts verstanden. Der hat noch gar nichts begriffen. Der weiß noch gar nicht, worum es geht. Hat Maria, hat irgendjemand irgendwie Diskussionen geführt über das Wort des Herrn? Niemand. Ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das sei unsere Einstellung. Wir werden nicht alles ergründen, aber wir werden alles glauben. Und wir werden alles erleben, was Gott uns für diese Zeit zugesagt und auch aus Gnaden bereitet hat. Ihr seht also, dass hier im letzten Buch der Bibel nicht Evangelisten und nicht Prediger zu Worte gekommen sind, sondern alles wurde hier am Himmel oder im Himmel kundgetan, was auf Erden geschehen sollte. Und deshalb bedurfte es eines prophetischen Dienstes, eines Gottesmannes, der die Verbindung zu Gott hat, der sagen konnte, der Engel des Herrn steht neben mir. Das ist etwas Wunderbares. Und wir freuen uns darüber, dass wir Anteil haben können. Natürlich, wie damals die Schriftgelehrten haben sagen können, Zacharias, das hättest du für dich behalten sollen. Du machst das Volk unmöglich hier. Jeder spricht jetzt darüber, die einen so, die anderen anders. Warum hast du überhaupt etwas davon gesagt? Zacharias mag geantwortet haben, ihr lieben Freunde, ich kann nicht mehr, ich kann es gar nicht mehr aufhalten. Es ist so lebendig und so gewaltig in meinem Herzen, was ich da erlebt habe. Ich hab's doch gesehen. Ich war dabei. Ich hab gehört, was er gesprochen. Ich hab ihn gesehen. Er stand an der rechten Seite des Brandopferaltars. Er konnte Zeugnis ablegen. Er hatte gehört. Er hatte gesehen. Gott, der Herr, hat in dieser Zeit übernatürliche Dinge getan. Selig sind alle, die hören
die glauben, die aufnehmen können. Ach, dass der Herr uns klar zeigen könnte, die Schlacht ist geschlagen. Der Sieg ist geoffenbart. Sein Geist waltet in unserer Mitte. Sein Wort ist in unsere Herzen gedrungen. Wir haben es aufgenommen und wir glauben von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Was bleibt uns weiter übrig, als seinen Ruhm zu vermehren und ihm zu danken? Herr, du hast Großes an uns getan. Das sind wir fröhlich. Soll Gott noch Größeres tun? Vielleicht tut er es noch, aber er hat schon sehr, sehr Großes getan. Und was immer er noch tun wird, das weiß er. Sind wir heute Morgen froh, dass Gott uns die Zusammenhänge seines Wortes aus Gnaden zeigt in dieser Zeit. Es ist absolut keine Ungewissheit, sondern endgültige Gewissheit in dem Wort des Herrn, in den Wegen Gottes mit seiner Gemeinde. Und sofern wir jetzt auf die Vollendung zuschreiten, wird Gott jeden unserer Schritte lenken. Denn es ist schon geschrieben, der Herr lenkt die Schritte des Gerechten. Wir sind gerechtfertigt durch die Gnade unseres Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Er lenkt unsere Schritte und er schenkt uns die Gnade, alles aufzunehmen, was er uns zuteil werden ließ in dieser letzten Zeit. Er möge uns segnen, unser Verständnis weit öffnen, uns Gnade geben, das alles in der rechten Weise zu sehen und auch zu erkennen. Es wäre ratsam, dass wir alle die Offenbarung noch einmal lesen und dann feststellen können, was uns darin gesagt wurde und wer es war, der das alles ausgesprochen hat. Und dann werden wir den Begriff ganz und gar verstehen, dass wir Engelwort gehört haben in dieser Zeit. Nämlich die himmlische Ankündigung dessen, was jetzt nahe bevorsteht. Nicht Menschen haben es aus einem Seminar gebracht. Es ist uns von dem Throne Gottes zuteil geworden durch den Dienst seines Propheten in dieser letzten Zeit. Und dafür sind wir unserem Gott von Herzen und von ganzer Seele dankbar. Halleluja. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danken wir dir für deine Gegenwart und für dein teures und heiliges Wort. Ob du es im Himmel durch Engelmund aussprechen lässt oder auf Erden durch deine Knechte und Propheten, es ist dein Wort, es ist deine Stimme, es ist lebendig und kräftig und bringt hindurch. Wir danken dir, dass wir diese Zeit miterleben dürfen. Ach, wir sehen, dass du nach Zion zurückkehrst mit viel Heil und viel Segen für dein Volk, mit einer völligen Wiedererstattung alles dessen, was verloren gegangen ist, und mit einer völligen Information von Gott aus, mit völliger Klarheit und Wahrheit alles dessen, was du bereitet und jetzt zur Ausführung bringst. Mein Gott, und wie dort bei der ersten Ankündigung dein Lichtglanz und deine Herrlichkeit mit herabkam auf diese Erde, so ist jetzt mit der letzten Ankündigung Licht geworden auf Erden, denn die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt da, wo sein Wort offenbart wird und wo Gott zu seinem Rechte kommt, da ist er gegenwärtig. Und wo er gegenwärtig ist, ist Licht und Leben, ist Segen und Seligkeit. Halleluja, deinem herrlichen Namen, Herr. Hier sind die Entronnenen, die Herausgeführten, die Befreiten, die du gerufen hast mit deiner Stimme. Die Erlösten sind heimgekehrt. Halleluja, deinem herrlichen Namen. Ach, mein Gott, ich bitte für alle, die heute Morgen hier gegenwärtig waren. Mein Gott, wir können es keinem klar machen, aber es ist so sonnenklar, es ist so herrlich, es ist so wunderbar. Wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Wir rühmen den Namen des Herrn, unseres Gottes, der sich mächtig und wunderbar an uns erwiesen hat und der sein Wort
und seinen Willen geoffenbart hat. Gepriesen und gelobt sei dein Name. Halleluja. Halleluja. Amen.